Vielleicht muss ich euch sagen, gehört eigentlich nicht zur Predigt, aber als ich gefragt wurde, hier eine Predigt zu halten, da wusste ich ganz genau, was ich euch erzählen möchte oder sagen möchte, predigen möchte. Und im Verlauf der Zeit erlosch dieses Feuer in mir. Und vor circa 10 Tagen war das Feuer so tief, dass ich zu meiner Frau sagte, du, ich weiß nicht, was ich in Bern predigen soll. Und ich bin auf die Knie gegangen, ganz alleine, und habe gebetet. Und beim Beten, wuff, hier war der Eindruck hier. Predige über die Gemeinde. Dann bin ich runtergegangen und hat Therese gesagt, schau, ich soll über die Gemeinde predigen, aber was soll ich denn da sagen? Ich weiß ja nicht, was sagen. Ich bin unfähig, dies zu tun. Therese hat gesagt, super, der Luis Torres ist ja hier. Frag doch ihn, der kommt noch so gerne und predigt in Bern. Da habe ich gesagt, super, gute Idee, Problem erledigt. Und ohne eigentlich, dass ich weiß, warum, habe ich mein Handy aufgemacht und klinklang, hier war ein SMS. Ich habe dieses SMS gelesen und im SMS hieß es, da hat mir irgendjemand, der nicht wusste, dass ich hier eine Predigt halten sollte, hat mir eine Mail geschickt und hat geschrieben, you are commissioned to preach the gospel to the church and to the world. Wow. Ich konnte von da an Luis Torres nicht mehr fragen. Ich denke, der liebe Gott hat mir die Aufgabe gegeben, genau diese Predigt zu halten, die ich jetzt halten werde. Liebe Gemeinde, es ist natürlich für mich auch eine Herausforderung. Ihr merkt, mein Mund ist trocken, meine Knie zittern, mein Daumen hier am Abzug zittert auch. Also manchmal geht es dann vielleicht ein bisschen schief, vergebt mir das. Schon ganz früh in der Prähistorie hieß Gott, Noah einen Kasten bauen. Wir wissen, es sollte eigentlich ein Schiff werden. Auch Jesus brauchte während seiner Zeit auf dieser Erde wiederholt Schiffe. Obwohl, das wissen wir, er eigentlich gar kein Schiff brauchte, um über den See zu gehen. Gott ließ das erste Schiff der Welt bauen. Bisher hat es das nie gegeben, wozu denn eigentlich auch? Die Menschheit war an eine Stelle geraten, wo sie sich entscheiden musste. Gott hatte beschlossen, die Schöpfung zu vernichten. Doch Gott hatte auch für seine Gemeinde einen Ausweg geschaffen. Nicht nur bei der Schöpfung beim Sündenfall. Auch hier hatte Gott einen Ausweg für seine übrig gebliebenen geschaffen. Und dieser Ausweg, dem sagt man heute ein Schiff. Das Schiff sollte die Menschheit herausfordern, sollte sie zum Denken bringen. Zusammen mit der Botschaft der Warnung, die Noah verkünden sollte, war das Schiff ein unübersehbares Zeichen. Jeder konnte dieses Schiff sehen. Um die Dringlichkeit seiner Warnung zu unterstreichen, gab Gott noch einen obendrauf. Er ließ ein Naturschauspiel erster Güte ablaufen. Die Tiere kamen, ohne dass sie Noah gerufen hatte. Noah ging nicht hin und holte diese Tiere in die Arche, sondern die Tiere kamen alleine, ganz alleine. 7 Paar reine Tiere und 1 Paar unreine Tiere. So etwas hatten sie noch gar nie gesehen. So etwas wurde auch seither nie mehr gesehen. Ein Wunder erster Güte und ein Wunder zum Greifen. Also das sahen die Leute. Und doch wollten die Menschen nichts wissen. Sie hatten bei allem Kuriosen nur Spott übrig. Sie sahen und sahen doch nicht. Wie tragisch. Wie ist das heute, wenn wir in der Welt verkündigen? Gott sagte, die Menschheit ist böse geworden. Ich will sie vom Erdboden auslöschen. Gott tut nie etwas ohne Warnung. Hier sollte man eben wirklich dunkel haben. Aber ich kann das auch so lesen. In Amos 3, Vers 7 sagt Gott, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass der sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt. Also der Herr tut nichts, ohne dass er sagt, was geschehen soll. 120 Jahre hatte Noah an dieser Arche gebaut. 120 Jahre predigte Noah, predigte die Botschaft des kommenden Endes. 120 Jahre hatten die Menschen die Botschaft anzunehmen, Zeit, die Botschaft anzunehmen. Die Gnadenzeit konnten sie am Baufortschritt messen. Je höher das Schiff wurde, desto kürzer war die Gnadenzeit. Wenn der Giebel gesetzt wurde, dann wussten die Leute, die Gnadenzeit ist bald abgeschlossen. Diese Arche, die war unübersehbar. Jeder aus dieser Welt von damals konnte diese Arche sehen. Und auch die Botschaft war unüberhörbar. Jeder vernahm diese Botschaft. Es gab keinen Menschen, der das nicht gehört hätte. Und auch die Zeichen, die waren absolut greifbar. Die sahen die Tiere in die Arche gehen. Noah hatte sie nicht gerufen. Gott hatte sie gesandt. Viele Jahre später formuliert Johannes das ungefähr so in 1. Johannes 1, Vers 1 und Vers 4. Was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, das verkündigen wir euch, damit ihr uns mit uns Gemeinschaft habt. Auch heute ist die Welt böse in den Augen Gottes. Wahrscheinlich ist sie noch viel böser als damals. Heute können wir sagen, heute ist die Bosheit globalisiert. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 37 bis 39, etwas frei zitiert meinerseits, wie in den Tagen Noahs, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und erkannten es nicht, bis die Flut kam. Sie hatten die Warnung gehört, sie sahen die Gnadenzeit am Bau des Schiffes ablaufen. Sie hatten also die Uhr war die Arche, die Uhr, die sie beachten konnten, war der Baufortschritt dieser Arche. Sie hatten die Warnung gehört, sie sahen die Gnadenzeit, sie hörten die Botschaft. Wie in den Zeiten Noahs, sagte Jesus, so wird es sein bei der Wiederkunft des Herrn. Seit 1844 baut Jesus sein letztes Schiff, die Gemeinde. Seit 1844 wird die Botschaft des baldigen Endes gepredigt. Seit 1844 geschehen gewaltige Zeichen, unübersehbare Zeichen. Doch erkennen wir diese Zeichen? Die Gemeinde wächst in rasendem Tempo, vor allem in gewissen Teilen der Welt. Ganze Moslemgruppen mitsamt ihrem Mullah oder Muezzin bekehren sich und nehmen Jesus an, so gefährlich es auch sei. Buddhisten bekommen Gesichte und Anweisungen Gottes, wohin sie gehen sollen, um die Wahrheit zu erfahren. Andere haben Träume, die ihnen den Weg zum Evangelium weisen. Andere vernehmen durch die Stimme Gottes, dass der siebte Tag der Tag Gottes ist, der Sabbat. Gell, Basil? Ihm ist das geschehen. Wunderbar. Wieder andere finden sogenannt zufällig beim Herumsurfen im Internet den Fernsehsender 3ABN, den adventistischen Fernsehsender, der 24 Stunden pro Tag auf Sendung ist, und sie bekehren sich. O bitte Herr, gebrauche du mich und gebrauche uns alle beim Bau deines Bootes, deines Gebeines. Um das bitte ich dich, Herr. Zeichen geschehen überall. Hier sollte eine Tsunamiwelle sein, eigentlich. Wir wissen, wir haben das noch in den Knochen, die Tsunamiwelle. Erdbeben, Überschwemmungen, Trockenheiten. Im Süden der USA gab es im letzten Winter Wirbelstürme so stark und so häufig wie noch nie. Unsere Gesellschaft ist auch ein Zeichen. Ich sage dem, was jetzt abläuft. Wir stimmen ja am 5. Juni über ein sogenanntes Partnerschaftsgesetz ab. Dem sage ich die Sodomisierung unserer Gesetze. Das Partnerschaftsgesetz ist eine Sodomisierung unseres Gesetzes. Wenn wir an unsere Familien denken, das Auseinanderbrechen der Familien, die Lieblosigkeit, die Familiendramen. Alle 2-3 Tage ist irgendein Familiendrama in der Zeitung, wo der Vater die Kinder erschießt oder erwürgt oder ich weiß nicht was. Ja. Zuletzt, bevor die große Flut kam, gab Gott der Menschheit von damals noch einmal 7 Tage Bedenkzeit. Die letzten 7 Tage, die sie sich besinnen konnten, die letzten 7 Tage Möglichkeit zur Umkehr, die letzten 7 Tage, ins Boot hineinzusteigen, gleich wie die Tiere ins Boot hineingestiegen waren. Sie konnten in den letzten 7 Tagen noch einmal diese Arche besteigen. Gott gibt auch uns heute Zeichen seiner nahen Wiederkunft. Gott ruft uns heute noch auf, in die Arche zu gehen, die Arche zu besteigen. Eines der wichtigsten Zeichen meines Erachtens für die Gemeinde des Endes, für uns, für Insider, für Gemeindeglieder, ist der Zustand unserer Gemeinde. Aber wer ist die Gemeinde? Bist du das? Bin ich das? Sind wir das alle? Oder ist es eine Organisation, eine Körperschaft? Jesus baut sein Schiff. Wenn wir schauen, wie wenig Leute hier sind und was unten läuft, frage ich mich, ob dieses Schiff bereits am Untergehen ist. Sollen wir dieses Schiff jetzt verlassen, so zerrüttet dieses Schiff ist, eine neue Gemeinde suchen oder vielleicht, um den Ballast überhaupt über Bord zu werfen, gerade eine neue Gemeinde gründen? Wenn ich die Gemeinde als Körperschaft ansehe, dann sehe ich einfach einen zerrütteten Haufen vor mir. Die Treue zur Schrift, zur Bibel ist verloren gegangen. Man relativiert. Die Treue zum Geist der Weissagung ist ebenfalls über Bord geworfen worden. Man verzichtet während eines Bibelstudiums bewusst, die Bibel zu zitieren. Und zitiert lieber Vertreter, Theologen des abgefallenen Protestantismus. Man erarbeitet und beschließt Wegleitungen für Prediger, die zum Beispiel ein Papier über die Heirat, das der Schrift Gottes und das dem Geist der Weissagung 100% entgegenläuft, völlig gegen die Bibel ist. Man beschließt, dass der Geist der Weissagung für unsere Zeit irrelevant ist, falls er jemals relevant war. Liebe Geschwister, sagt euch etwas der Name Conradi. Also der Geist Conradis, vor dem wir eigentlich hier in der Schweiz verschont blieben, dieser Geist holt uns ein. Man beschließt eine Evangelisation und hält sich an Schwarz statt an Weiß. Zur Erklärung, weshalb dass ich das sage, die Deutsch-Schweizer Vereinigung hält sich für die Evangelisation an die Bücher von Schwarz, von Christian A. Schwarz, der eine ganze Reihe Bücher geschrieben hat, zum Beispiel die 3 Farben deiner Gaben, die 3 Farben deiner Spiritualität, die 3 Farben des Gottesdienstes und eine ganze Reihe mehr. Nur schon dieser Kontrast, dieser Gegensatz zwischen Schwarz und Weiß sollte uns zu denken geben. Steckt da nicht eine unheimliche Symbolik in diesem Gegensatz? Schwarz gegen Weiß. Wir wechseln also E.G. White gegen Christian Schwarz aus. Das ist doch fürchterlich. Man verzichtet bewusst auf den Geist der Weissagung, um sich an Literatur zu halten, die mich, als ich diese Bücher gelesen habe, stark an die Esoterik und an das New Age erinnert haben. Eingepackt in christliches Packpapier. Und mir graut's und ich werde traurig und mich macht das elend, wenn ich sehe, wie unsere Theologen an unseren Hochschulen, unsere Leiter, die Feinheiten der Verführung nicht oder nicht mehr sehen. Macht mich traurig. Man versucht, die Spiritualität der Gemeinde neu zu erwecken und das ist wichtig. Das ist gut und dringend nötig. Wir müssen Erweckung wieder erfahren. Dies soll aber und muss anhand der Bibel geschehen und mit Hilfe des Heiligen Geistes und des Geistes der Weissagung und dem echten Heiligen Geist, der uns unserer Sünden überführt, der uns in alle Wahrheit leitet. Aber was wird getan? Gott sei Dank nicht in der deutschen Schweiz, das muss ich sagen. Ich habe von dem in der deutschen Schweiz noch nichts gehört. Aber in unserer Nachbarvereinigung, in der welschen Schweiz, in Ganges und noch viel schlimmer in Deutschland, je nördlicher, dass man nach Deutschland hinaufgeht, dort geschieht das. Es wird ein Kurs über mehr Spiritualität in der Gemeinde, der sogenannte Alpha-Kurs. In der Schweiz wird er aus markenrechtlichen Gründen Alpha-Life-Kurs genannt. Dieser Kurs wird genommen, ohne dass man genauer hinschaut und ihn hinterfragt. Ohne dass man genau schauen geht, was steckt eigentlich in diesem Kurs. Ganz ursprünglich, in den 30er Jahren war eigentlich dieser Kurs sehr bibelzentriert. Er wurde gemacht von einem Pastor in seiner Gemeinde in der Holy Trinity Brompton Church in London. Und dieser hat zur Erweckung seiner Gemeinde einen biblischen Kurs ausgearbeitet. Und alle Pastoren nach ihm, die haben diesen Kurs weitergebraucht. Aber er wurde einfach in dieser Trinity Holy Church in London gebraucht und da kamen jeweils 30 bis 35 Leute zusammen. Das war alles. Aber er war gut und er wurde immer ein bisschen weiter ausgearbeitet. Aber als der charismatische Toronto-Segen auf Europa überschwappte, wurde dieser Toronto-Segen vom damaligen Pastor namens Nicky Gumbel, auch von der Holy Trinity Church in London, in diesen Kurs integriert. Und seit dem Integrieren dieses Toronto-Segens in diesen Kurs hat dieser Kurs explosionsartig die ganze Welt überschwappt. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, wo dieser Kurs nicht gebraucht wird, wo die Christenheit nicht durch diesen Kurs belehrt wird, sage ich jetzt einmal. Und seitdem dieser Toronto-Segen in diesen Kurs integriert wurde, seither spricht niemand mehr von einem Toronto-Segen. Der Toronto-Segen ist in Verruf geraten. Der Toronto-Segen ist jetzt in diesem Alpha-Kurs. Aber was ist der Toronto-Segen? Da bewirkt angeblich der Heilige Geist, dass Menschen bei Gottesdiensten plötzlich anfangen zu lachen. Das sogenannte Holy Laughter, habt ihr sicher alle schon gehört. Oder sie beginnen zu zittern an allen Gliedern, fallen zu Boden, das sogenannte Holy Shaking. Sie fallen zu Boden, sie bellen wie Hunde, sie brüllen wie Kühe und vieles mehr. Handelt der Heilige Geist so? Kann mir jemand aus der Bibel zeigen, dass der Heilige Geist sich so äußert? Kann das jemand? Nein, das sicher nicht. Ich persönlich habe das nie gelesen. Aber was ist der geistliche Hintergrund dieses Toronto-Segens? Der Toronto-Segen hat seinen geistlichen Hintergrund, dieser hat seinen Ursprung in der Wort des Glaubensbewegung, die von Kenneth Hagin, einem führenden Charismatiker, gegründet worden ist in Toronto. Also, das Wort des Glaubensbewegung wurde durch Kenneth Hagin in Toronto gegründet. Jetzt, was lehrt diese Wort des Glaubensbewegung? Das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, es lehrt, dass das Opfer von Jesus Christus am Kreuz die Erlösung nicht vollbracht habe. Nicht vollbracht. Sondern, dass die vollständige Erlösung erst geschaffen worden sei, als Christus anschließend 3 Tage von Satan und seinen Dämonen gequält worden sei. Heavy, hä? Selber die Natur Satans angenommen habe und anschließend wiedergeboren werden musste. Ich denke, ich lese das noch einmal. Die Wort des Glaubensbewegung, gegründet von Kenneth Hagin, lehrt, dass das Opfer von Jesus Christus am Kreuz die Erlösung nicht vollbracht hat, sondern dass sie die vollständige Erlösung erst geschaffen worden sei, als Christus anschließend 3 Tage von Satan und seinen Dämonen gequält worden sei. Selber die Natur Satans angenommen habe, stellt euch das vor, selber die Natur Satans angenommen habe und anschließend wiedergeboren werden musste. Was sagt ihr dazu? Auf dieser theologischen Grundlage, diesem von Satan erbrüteten Nonsens, entstand der Toronto-Segen. Der Toronto-Segen soll aber in der Meinung der Christenheit Ausdruck des mächtigen Wirken des Heiligen Geistes sein. Fragt sich nur, von welchem sogenannten Heiligen Geist wir da reden. Ist es nicht vielmehr ein mächtiges Wirken des unheiligen Geistes? Dieser Toronto-Segen ist aber Bestandteil des Alpha-Kurses, der in vielen, vielen von unseren adventistischen Gemeinden gelehrt wird. Nun, bitte, sagt mir, wo stehen wir heute? Welches ist der Weg, wohin wir gehen? Gehen wir nicht auf dem Weg des Abfalls in doppeltem Sinn? Weitere Kernsätze aus dem Toronto-Segen lautet: Ihr habt nicht einen Gott in euch, sondern ihr seid einer. Kenneth Copeland. Auch er ein berühmter Charismatiker aus der Toronto-Szene. Oder ein anderer Satz. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich nicht Teil von ihm. Das Wort wurde Fleisch in mir. Benny Hinn. Wir kennen Benny Hinn vom letzten Jahr, als er in Bern war. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich nicht Teil von ihm. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich nicht Teil von ihm. Das Wort wurde Fleisch in mir. Also, wenn ich in Christus bin, heißt das, ich bin Jesus Christus geworden. Wie vorher, ihr habt nicht einen Gott in euch, sondern ihr seid einer. Das sind die Kernsätze des Toronto-Segens. Und dieser Toronto-Segen ist im Alpha-Life-Kurs oder im Alpha-Kurs integriert, eingebaut, wird geübt, wird gepredigt an Wochenenden. An zwei Wochenenden, wenn man diesen Kurs macht. Auch hier weht der Geist des New Age. Auch hier weht der Geist des New Age. Und nicht der Geist Gottes. Der sagt, nur durch Jesus allein ist Erlösung. Nur durch Jesus allein ist Erlösung. Am Ende der Gnadenzeit Judäas, kurz vor der Gefangenschaftsnahme, als am Ende der Gnadenzeit Judäas, kurz vor der Gefangenschaftsnahme, dem jungen König Josias aus dem neu gefundenen Buch des Gesetzes vorgelesen wurde, rief er aus: Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat. Dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn. Dadurch, dass wir nicht das getan haben, was im Buch geschrieben steht. Liebe Geschwister, das gilt auch für uns heute genau gleich. Groß ist der Zorn Gottes auf diejenigen, die sein Volk, seine Gemeinde, sein Schiff in die Irre führen. Groß ist der Zorn Gottes auf diejenigen, die sein Volk, seine Gemeinde, sein Schiff mit solchen Kursen in die Irre führen. Denn der Geist dieser Kurse ist nicht vom Heiligen Geist. Dieser Kurs wird mit dem Segen der Vorsteher von Vereinigungen, von Unionen, von Divisionen weltweit durchgeführt. Und ein Prediger, der sich weigert, auf diesem Weg zu gehen, wird noch dieses Jahr entlassen werden. Und das bei uns hier in der Schweiz. Und da sollen wir uns noch, und da sollen wir uns nicht wundern, dass unsere Gemeinde in Gefahr ist, den Weg zu verlassen, den die Bibel und der Geist der Weissagung vorgibt. Wer sagt da, es gäbe keine Gefahr? Alles ist bestens. Ist unsere Gemeinde nicht zerrüttet? Beobachte ich das eigentlich falsch? So sehe ich zu eng, bin ich kleinkariert. Als ich einen pensionierten Prediger über diesen Sachverhalt informierte, sagte er mir: Ach wo, das glaube ich nicht. Ich denke, du spinnst wohl, hat er mir gesagt. Vielleicht hat er recht, ich weiß es nicht. Oder? Liebe Gemeinde, wir brauchen den Heiligen Geist dringender denn je. Der Geist, der durch den Alpha-Kurs in die Gemeinde kommt, ist ein Ungeist. Ist der Geist des Antichristen, ist der Geist des Teufels. Jesus sagt, dass in den letzten Tagen falsche Propheten mit großen Zeichen und Wundern, wenn möglich auch die Auserwählten verführen würden. Wie wahr? Wie ihr seht, läuft diese Prophezeiung vor unseren Augen ab. Also das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, erleben wir heute in unseren Gemeinden. Dass wir verführt werden, ohne dass wir es merken. Jesus sagt in Johannes 14, 29, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Öffnen wir doch unsere Ohren, damit wir hören, und unsere Augen, damit wir sehen, damit wir beobachten, in welche Richtung das wir gehen. Lassen wir diesen falschen Geist, der in Form der Charismatik daherkommt, nicht weiter in unsere Gemeinde eindringen. Wehren wir allen Strömungen des Zeitgeistes, der Postmoderne, die nur ein anderes Wort ist für das Denken des New Age. Und ich sage euch, das New Age ist die Endzeitbotschaft Von wem? Die Endzeitbotschaft Satans für die Menschheit. Ich sage das noch einmal. Das New Age ist die Endzeitbotschaft Satans an diese Menschheit. Dazu schreibt E.G. White in Für die Gemeinde geschrieben. Bald werden wir eine Menge Schwierigkeiten bekommen, weil Satan unentwegt versucht, seinen Geist in die Gemeinde hineinzutragen, ohne dass wir es recht merken, liebe Geschwister. Ohne dass wir es recht merken. Das sind wir angesprochen als einfache Glieder. Aber das sind auch unsere Theologen, unsere Leiter angeschrieben. Ohne dass wir es recht merken. Wie wahr? In was für einem Schiff haben wir Platz genommen? In was für einem Schiff? Was ich eben erwähnt habe, ist nicht die einzige schiefe Ebene in diesem Schiff. Es gibt noch manches andere. Denken wir unter anderem am Willow Creek oder an Lobpreis-Gottesdiensten. Haben wir alles hier auch schon gehabt. Oder wird laufend in einer Nachbargemeinde gemacht, diese Willow Creek-Reihe. Alles Geburten, geschwängert durch den Ungeist der Charismatik. Die Frage steht also jetzt im Raum, ist es Zeit, dieses Schiff zu verlassen? Müssen wir diese Gemeinde verlassen? Fragen wir E.G. White. Die kämpfende Gemeinde ist nicht die siegreiche Gemeinde, sagt sie. Und die Erde ist nicht der Himmel. Wie wahr? Hier haben wir es. Lasst uns doch eine neue, treue Gemeinde gründen. Aber Moment mal, schreibt sie nicht auch noch andere Sachen? Solange Gott an der Spitze steht, wird dieses Werk erfolgreich sein, wenn in der Leitung unserer Gemeinschaft Dinge so laufen, wie es nicht so laufen, wie es richtig wäre, bin ich, also Ellen Gould White, dennoch unbesorgt, weil Gott die Dinge zurechtrücken wird. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in den Hafen steuern wird. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in den Hafen steuern wird. Und da kann man nur dazu sagen, Amen. Und noch ein Zitat von E.G. White. Die Gemeinde, schwach und unvollkommen wie sie ist, hat Tadel, Warnungen und Rat nötig. Und doch ist sie das einzige Ziel auf Erden, dem Christus höchste Aufmerksamkeit schenkt. Gott sei Dank. Und doch ist sie das einzige Ziel auf Erden, dem Christus höchste Aufmerksamkeit schenkt. Noch ein Zitat und das von ihrem Sohn Willi aus einer Korrespondenz. Gott würde es niemals zulassen, dass diese Gemeinde so abfallen würde, dass daraus eine andere Gemeinde hervorginge. Also die Antwort ist klar, denke ich. Die Antwort ist klar. Es gibt nur eine letzte Gemeinde. Nur eine letzte Gemeinde. Und diese Gemeinde heißt Laodicea. Nach Laodicea kommt Jesus. Nach der Gemeinde, nach unserer Gemeinde kommt Jesus. Also bleiben wir in dieser Gemeinde. Jesus sagt zu ihr, zur Gemeinde von Laodicea, weil du weder kalt noch warm bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und das ist das, was wir am meisten hören. Aber der Brief von Laodicea ist noch nicht fertig. Offenbarung 3,19 heißt es, ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Also sei nun eifrig und tue Buße. Ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Wen züchtigt er? Uns alle, die er lieb hat. Also sei eifrig und tue Buße. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt 180 Grad umkehren und in die andere Richtung gehen. Aus der Welt raus, hin zur neuen Welt, hin nach Jerusalem. Das ist hin zu Jesus, das ist Buße tun. In Vers 19 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vers 20, wer überwindet, dem werde ich geben zu sitzen mit mir auf meinem Thron. Wie trostreich. Die Gemeinde Jesu war immer eine Gemeinde von unten nach oben, auch wenn es ab und zu den Anschein macht, es sei umgekehrt. Gott brauchte immer einfache Menschen. Denken wir doch an die Jünger. Waren die Jünger gebildete Menschen? Nein, das waren Fischer von der untersten Schicht. Denken wir an die Waldenser. Waren die Waldenser gebildete Leute? Sie konnten lesen, sie konnten schreiben. Von daher waren sie schon ein bisschen gebildet. Aber sie gehörten zur untersten Schicht. Luther. Wer war Luther? Luther war ein einfacher Mönch, der verzweifelt war. Und unsere Pioniere. Was waren unsere Pioniere? Waren das gebildete Menschen? Kein einziger. Ich denke, der in der Hierarchie am höchsten war, der war Kapitän. Aber alle anderen waren ganz einfache Menschen. Gott braucht immer einfache Menschen, um der Gemeinde von unten nach oben Impulse zu geben und die Wahrheit zu verteidigen. So tue Buße, kehre um und studiere die Schrift. Studiere den Heiligen Geist und den Geist der Weissagung, damit nicht auch du verführt wirst. Niemand wird sich auf jemand anderen stützen können. Niemand. Besonders in der Zeit der Sichtung. Jeder muss allein entscheiden. Nicht dein Prediger und auch nicht dein Ältester, sondern du alleine musst entscheiden. Auf dich ganz persönlich kommt es an. Du musst wissen, was du glaubst. Und dein Glaube muss gegründet sein auf der Bibel und nur auf der Bibel. Als die Titanic unterging, das Schiff, das sogenannte Unsinkable Ship, von dem es hieß, es sei nicht versenkbar, ihr Erbauer aber plagierte, dass nicht einmal Gott dieses Schiff versenken könnte. Als dieses Schiff jetzt am Sinken war, geschahen Fehler an Fehler. Beispielsweise hatte der Bootfunker wiederholt Warnungen von der Küstenwache erhalten, es seien Eisberge voraus und sie sollten die Geschwindigkeit senken und sie sollten den Kurs wechseln und sie sollten aufgeben, die Gefahr sei reell. Und der Bordfunker, der hatte so viele Botschaften, die reinkamen, so Gratulationsbotschaften aus der ganzen Welt, dass ihn diese Botschaften, diese Warnungsbotschaften aufregten, die störten ihn. Und so funkte er der Küstenwache zurück, would you please shut up? Das heißt auf Deutsch, bitte haltet endlich euren Mund. Diese angenehme Stimmung mit Ragtime-Music auf dem Schiff und gutes Essen und Tanz, das alles durfte nicht gestört werden. Selbst als das Schiff zu sinken begann, musste Haltung bewahrt werden. Die Stewards wurden angewiesen, die Passagiere in ihren Kaihütten zu wecken und aufzufordern, an Deck zu gehen und sich zu retten. Aber dies musste in einer ruhigen, sanften, beruhigenden Art und Weise gemacht werden. Es durfte niemand erschreckt werden. Und das tönte ungefähr so. Ich entschuldige mich für die Störung zu später Nachtstunde, aber der Kapitän ersucht sie, diese Rettungsjacke anzuziehen und sich gelegentlich an Deck zu begeben, um dort weiteren Weisungen Folge zu leisten. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Danke für Ihr Verständnis. Viele, die geweckt wurden, wurden so wütend, dass sie dem Steward die Türe vor der Nase zuschmetterten und damit ihren sicheren Tod besiegelten. Auf Deck waren zu Beginn nur einige wenige Leute, die meisten von ihnen weigerten sich in die Rettungsboote einzusteigen. So stark war der Glaube an dieses unsinkable Ship. So stark war aber auch der Herdentrieb. Wir gehen ja immer dort, wo die Herden sind. Wir gehen ja nicht in die Einsamkeit, sondern wir gehen dort, wo die Herden hingehen. Die Rettungsboote, das muss ich auch noch sagen, die Rettungsboote waren nur zu einem Drittel besetzt. Als sie die Rettungsboote runterlassen, da waren statt 66 Leute 23 Leute im Boot. Als aber das Schiff begann sich zu neigen, weil es sank, war es zu spät, die Rettungsboote zu besteigen. Jetzt begann sich das Deck zu bevölkern. Die Passagiere liefen durcheinander, schrien und weinten. Männer suchten ihre Frauen, Mütter schrien verzweifelt nach ihren Kindern. Geflucht wurde, totale Panik herrschte. Überall standen Priester und Rabbis und Prediger auf dem Deck und versuchten den Passagieren angesichts des bevorstehenden Todes Trost zu spenden. Auf Deck war auch ein berühmter Evangelist, sein Name war Harper. Er ging zu den Passagieren, zu jedem Einzelnen und fragte ihn, bist du erlöst? Dann kippte das Schiff weiter und die Menschen verloren den Halt, rutschten von Deck runter. Und der dies erzählt hatte, das war ein Schotte, der ebenfalls von Harper angesprochen wurde. Bist du gerettet? Und seine Antwort war, ich weiß es nicht. Dann sprang der Schotte kopfüber ins Meer hinaus, schwamm vom Schiff weg, um nicht durch den Sog in den Abgrund ins Meer runtergezogen zu werden. Als er so schwamm, hörte er, wie das Schreien und Fluchen und Rufen langsam erstarb. Plötzlich wird jemand durch eine Welle in seine Nähe geschwemmt. Es ist Pastor Harper. Pastor Harper ruft ihm wieder fragend zu. Bist du erlöst? Erneut erwidert der Schotte, ich weiß es nicht. Dann trug ihn wieder eine Welle weg, um von der nächsten wieder in seine Nähe gespült zu werden. Erneut rief Pastor Harper zu, erzählt dieser Schotte, bist du erlöst? Ich antwortete nochmals, ich weiß es nicht. Darauf schrie der Pastor zu mir hinüber, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Dann kam eine neue Welle und er verschwand von der Meeresoberfläche. Unter mir waren 4000 Meter Wasser, beschreibt er. An der Oberfläche war ich alleine. Es herrschte Totenstille. Da betete ich zu Gott und sagte, bitte Herr Jesus Christus, vergib mir meine Sünden. Einige Minuten später kam ein Rettungsboot vorbei, nahm mich auf. Ich war der Letzte, den Pastor Harper retten konnte. Und ich war der Letzte, den dieses Rettungsboot aufnahm. Liebe Geschwister, es gibt ein wirklich unsinkbares Schiff. Verlassen wir das unsinkbare Schiff nicht. Lasst uns die Warnungen, die uns gegeben sind, hören. Seien wir wachsam und beachten wir die Zeichen, die vor unseren Augen ablaufen. Werden wir nicht ärgerlich, wenn Gott uns zur Umkehr aufruft. Es ist keine Zeit mehr. Es gibt ein unsinkbares Schiff. Dieses hat nicht 16 unnütze Sicherheitskammern, wie die Titanic hatte. Dieses Schiff fährt auf einem See. Es ist klein. Der See ist der See Genezareth. Und die Jünger, die kämpfen gegen den Sturm. Die ganze Nacht schon stundenlang. Und da kommt jemand vorbei. Und es macht den Anschein, dass dieser jemand am Schiff vorbeigeht. Aber dieser jemand ist Jesus. Er geht nicht am Schiff vorbei, sondern er steigt in das Schiff ein. Und was sagt Markus? Sogleich legte sich der Sturm. Und Johannes ergänzt, sogleich waren wir an Land. An Land, am sicheren Hafen. Und Jesus ist der Steuermann. Liebe Geschwister, Jesus lässt die Gemeinde nicht fallen. Die Gemeinde ist sein Augapfel auf dieser Erde. Jesus steht zu seiner Gemeinde. Jesus hat eine besondere Aufgabe für seine Gemeinde, die er niemand anderem geben kann. Seine Gemeinde muss die Liebe Gottes dem gesamten Universum offenbaren, schreibt E.G. White in Patriarchen und Propheten. Also das gesamte Universum schaut auf diese Erde, nicht um zu schauen, wie sündhaft diese Erde ist, sondern um die Offenbarung der Liebe Gottes an seiner Gemeinde zu erkennen. Ist das nicht wunderbar? Jesus führt seine Gemeinde, seine kämpfende Gemeinde, die wir nun sind. Wir sind eine kämpfende Gemeinde, wir sind hin und her gerissen. Die triumphierende Gemeinde wird aber diejenige Gemeinde sein, die überwindet, die diese Zerrissenheit überwindet. Es wird die Gemeinde sein, die die Eigenschaften des Charakters Jesu Christi annehmen. Diese triumphierende Gemeinde wird rein sein, wie die fünf Jungfrauen rein waren. Es gibt nur eine endzeitliche Gemeinde und das ist diese Gemeinde, die Adventgemeinde vom siebten Tag. Und Jesus ist unser Haupt und unser Steuermann. Lasst uns sein, wie Jesus Christus war. Lasst uns die Früchte des Geistes untereinander pflegen. Die Früchte des Geistes, die sind Liebe und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue. Treue sehr wichtig, auch Sanftmut. Lasst uns eins sein in Christus. Wir als Gemeinde eins in Christus, wie er eins war in Gott. Dann werden wir die triumphierende Gemeinde sein. Wenn wir die triumphierende Gemeinde sein werden, dann wird Jesus kommen. Lasst uns überwinden, damit wir alle dermaleinst bald, sehr bald, mit Jesus im himmlischen Jerusalem am Strom mit Wasser des ewigen Lebens sein können. Gott segne euch. Unser lieber Vater, du hast uns ausersehen, der Welt und dem Universum deine Liebe zu offenbaren. Mache du uns würdig für diese Aufgabe. Verwirf uns nicht aus deiner Hand, sondern lass nicht zu, dass irgendjemand uns aus deiner Hand reiße. Führe uns durch deinen Heiligen Geist, Herr. Herr, Wahlen stehen an im Juni für unsere Vereinigung. Wahlen stehen an zwei Wochen später für die Generalkonferenz und unsere Division. Herr, lass Leute gewählt werden, die deine Gemeinde nicht in die Irre führen. Lass Leute gewählt werden, die mit offenen Augen deine Herrlichkeit sehen und mit offenen Ohren deinen Geist hören und mit offenem Gemüt verstehen, dass du alleine der Herr bist und dass deine Kraft alleine uns führen soll. Herr, bekehre uns zu dir. Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Herr, gib uns Kraft zu überwinden, uns selbst und die Welt. Darum bitten wir dich im heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.